Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Ein herzliches Willkommen zu diesem Gespräch, das, ja, die Technik macht es möglich, online geführt wird. Dadurch unterscheidet sich etwas vom Klang im Vergleich zu den vor Ort aufgezeichneten Podcast-Folgen. Aber es ist auch der Beweis dafür, Frauengeschichtsthemen bringen nun einmal viele Protagonistinnen aus verschiedenen Orten zusammen. Und dies soll ein weiterer Beitrag sein, um zu beweisen, dass Frauengeschichte nicht nur, sagen wir, via kluger Bücher oder wissenschaftlicher Vorträge zu vermitteln ist. Unsere Zuhörerinnen kennen mich, Anke Triller, schon als die neugierige Frauenorte-Koordinatorin für das gleichnamige Projekt in Sachsen-Anhalt. Im Zusammenhang mit der 2024er Festivalausgabe des hiesigen Kurt-Weil-Fest Dessau unter dem Motto Leuchten im Schatten durfte ich viele neue Bekanntschaften machen, darunter mit meinen beiden heutigen Gästen. Sie engagieren sich auf ganz verschiedenen Gebieten und bieten auch sehr unterschiedliche Angebote, sich mit Frauenthemen, Frauengeschichte zu beschäftigen. Um zu wissen, mit wem oder von wem ich jetzt mehr darüber erfahren will, bitte ich euch beide, mich mal kurz selber vorzustellen.
Ganz vielen herzlichen Dank, liebe Anke, für die Einladung. Und ja, ich bin Bianca Walter, ich bin Konferenzdolmetscherin und Historikerin. Und als Letztere interessiere ich mich schwerpunktmäßig für die bürgerliche Frauenbewegung um 1900. Und ich habe dazu auch einen Podcast und einen Instagram-Kanal, beides unter dem Namen Frauen von damals.
Ja, auch ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Liv Migdal, ich bin Musikerin und in diesem Jahr Artist in Residence beim Kurt-Weil-Fest. Ja, ich verstehe mich eigentlich als universale Musikerin und habe aber seit einigen Jahren neben dem Schwerpunkt der verfemten Musik auch mich stark den Komponistinnen von damals und von heute gewidmet.
Und in dieser Ausrichtung habe ich dich deswegen auch heute hier dazu gebeten, zu diesem Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, Bianca, gelesen habe ich schon sehr viel von dir auf Instagram. Du sagtest gerade Hashtag Frauen von damals und wir haben ja auch schon einige Male korrespondiert. Ich finde, es ist ja mittlerweile so eine richtige kleine Frauengeschichts-Community entstanden. Also zumindest den deutschsprachigen Raum, den ich besuche oder überblicken kann. Und mit sehr viel Schwarmwissen würde ich es jetzt mal nennen, ja, dass wir doch uns untereinander auch mal auf jemanden aufmerksam machen oder wo man noch weiter gucken kann, hören kann. Nun haben aber die Gäste des Kurt-Weil-Festes zumindest im Jahr 2024 die Gelegenheit, dich an einem besonderen, authentischen Ort, nämlich dem originalen Dessauer Bauhaus live über, und da zitiere ich mal den Titel, Charlotte Ritters reale Kolleginnen, Polizeirätin Martha Mosse und Kriminalrätin Friederike Wiking sprechen zu hören. Der Titel, der spielt ja auf einen Charakter aus der Serie Babylon Berlin an und ist ja, glaube ich, auch dein allererster Podcast-Beitrag, der diesen beiden Frauen wohl gewidmet war.
Genau, damit ging 2020 während der Corona-Zeit alles los. Also den Podcast, den habe ich tatsächlich angefangen, als meine Aufträge als Dolmetscherin plötzlich alle weggingen während der Corona-Zeit, weil ja die Pandemie war und alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Und dann fragte ich mich plötzlich, wohin mit all den Wörtern? Und dann habe ich mit diesen beiden spannenden Frauen angefangen, mit dem Podcast.
Das heißt, wie die Themen finden dich oder wie findest du zu diesen Persönlichkeiten, die ja wirklich super spannende Biografien haben? Oder wie ist das, gibt es da so eine generelle Herangehensweise für dich, dich diesen doch historisch verbürgten Frauen von damals? Das ist ja, glaube ich, auch der Unterschied dabei, zu sagen, es nicht fiktional anzugehen. Genau. Ja, wie näherst du dich diesen Themen und diesen Personen?
Ja, also Martha Mosse und Friederike Wiking sind mir tatsächlich quasi im Archiv in die Arme gesprungen. Ich habe damals, also im Rahmen meines Forschungsprojekts zu weiblichen Lebensgemeinschaften in der Frauenbewegung im Nachlass der Berliner Frauenrechtlerin Anna Papritz gearbeitet. Der liegt im Berliner Landesarchiv. Und ich gucke da immer ganz gerne auf die Netzwerke, auf andere Namen, auf die man stößt, und die aus irgendeinem Grund mir ins Auge fallen. Und das war bei diesen beiden Namen, bei Martha Mosse und Friederike Wiking, auf jeden Fall der Fall. Da habe ich von beiden Briefe in diesem Nachlass an Anna Papritz gesehen, die ich sehr, sehr spannend fand. Es waren beides Frauen, die waren deutlich jünger. Und die haben Anna Papritz, dieser Vorreiterin der Frauenbewegung in Berlin, so eine liebevolle Bewunderung entgegengebracht in diesen Briefen, die mich sehr angesprochen hat. Und dann bin ich diesen Namen einfach mal nachgegangen. Und was ich da dann entdeckt habe, das hat mich dann noch mehr fasziniert, denn es handelt sich bei diesen Frauen tatsächlich um eigentlich die beiden ersten Polizistinnen Berlins, also die tatsächlich den Titel Polizistin tragen durften. Und die kamen aus ganz unterschiedlichen, also ganz unterschiedlichen Hintergründen. Dann überschnitten sich die Lebenswege eine Zeit lang und gingen dann nach 1933 wirklich diametral auseinander. Martha Mosse als Jüdin verlor natürlich ihre Arbeit, wurde verfolgt, deportiert, überlebte das Ghetto Theresienstadt. Und Friederike Wieking, die entschied sich für genau den anderen Weg. Sie machte Karriere im NS-Staat, wurde die ranghöchste Polizeibeamtin und damit dann eben auch zur Täterin.
Da das ja sozusagen kein Co-Podcast werden soll zu deinem Podcast und ich ja auf jeden Fall empfehle, dir das Original zu hören oder noch besser zu einer deiner Vorträge, wo man dich dann sozusagen live reden hört über das Thema und vor allen Dingen auch Nachfragen stellen kann. Das ist natürlich immer besonders spannend, worauf ich mich dann freue. Würde ich an der Stelle mal sagen, zum neugierig machen soll es hier genügen. Mhm. Es gibt zu lesen und zu hören und zu sehen im Rahmen des Dessauer Festivals, aber wie gesagt auch darüber hinaus. Du sagtest ja, es geht um die Frauenbewegung in Berlin oder darüber hinaus um 1900. Das sind gerade mal 100, 120 Jahre her. Gibt es etwas, was dich da besonders verblüfft hat?
Verblüfft weiß ich nicht, aber etwas, was mich immer wieder anspricht und ja jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr überrascht, aber eine Sache, wo ich denke, warum hören wir darüber so wenig, sind die starken Netzwerke, die Frauen gebildet haben. Ich nehme ja im Titel meines Vortrags Bezug auf Babylon Berlin. Da sehen wir eine Polizistin, also eine fiktive Person, die sich hocharbeitet in einer Männerwelt, dann von irgendeinem Mann gefördert wird. Frauen kommen da eigentlich so gut wie gar nicht vor, Frauennetzwerke. Und so war es aber nicht. Also in der Polizei, genauso wie in allen anderen Berufsfeldern, Frauen sind immer sehr stark über Netzwerke gekommen. Und das sind wirklich so Dinge, wo es noch so viel zu entdecken und so viel zu erzählen gibt. Das fasziniert mich daran immer wieder.
Ja. Und auch mitzunehmen gibt für unsere heutige Arbeit, ne?
Also auf jeden Fall.
Ja. Kann ich auf jeden Fall nur sagen, also wir Frauen-Otte-Projekte und denn mittlerweile gibt es ja nicht nur in Sachsen-Anhalt die, sondern in 5 weiteren Bundesländern ist die Idee ja aufgegriffen worden. Und wir netzwerken auch, also wir treffen uns auch regelmäßig online und tauschen uns aus. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall miteinander weiter tun.
So muss das, ja.
Liebe Bianca, du hast dich unter anderem auch mit dem Leben einer Frau beschäftigt. Einer, und da zitiere ich sehr gerne aus deinem Frauen von damals Podcast-Untertitel, einer Komponistin, die Nase voll vom sexistischen Musikbetrieb ihrer Zeit hatte und zur radikalen Frauenrechtsaktivistin wurde. Ich rede an dieser Stelle von Ethel Smyth. Ihren, also Ethel Smyths March of Women im Ohr habend, führt mich das zu einem Angebot, das musikalisch eine Hommage oder besser gesagt eine Femage darstellt. Klänge der Frauen. Eines von zahlreichen Konzerten des Kurt-Weil-Festes in 2024 in Dessau-Roßlau aufgeführt. Und von Leaf, von dir möchte ich nun wissen, ja, was ist darunter zu verstehen, warum und wie ist die Idee entstanden?
Ja, die Idee ist eigentlich mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin entstanden. Da ging es um ein Konzert in der Berliner Philharmonie, was zufällig am 8. März stattfinden sollte. Und da dachten wir, also der Internationale Frauentag, und das war in unserer Idee plötzlich perfekt, dass wir einen Abend den komponierenden Frauen widmen. Und ich habe dazu das Programm gestaltet und mir war wichtig, eben nicht in Anführungsstrichen nur Komponistinnen von heute aufzunehmen, dieses Konzert, sondern eben auch zu schauen, wie gab es Komponistinnen in der Barockzeit oder der Vorbarockzeit, in der Klassik und wie hat es sich entwickelt. Und ich bin auf mir da noch unbekannte Komponistinnen gestoßen und habe dann in der Beschäftigung mit den Werken die mir passendsten und auch zusammen, dass es irgendwie eine gute, einen guten Bogen gibt, ausgewählt. Und so ist unter anderem Ethel Smyth dabei, aber zum Beispiel auch eine Komponistin Magdalena Lombardini-Sirmen. Das ist eine Schülerin von Giuseppe Tartini gewesen, die von ihm sehr, sehr geschätzt wurde. Und das war sowieso spannend zu sehen, wie im Prinzip in der damaligen Zeit in Italien komponierende Frauen ganz anders präsent waren und angesehen waren als zum Beispiel in Deutschland in der damaligen Zeit.
Von welcher Zeit sprechen wir dann?
Also sie ist im 18. Jahrhundert, sie hat im 18. Jahrhundert gelebt in Venedig. Und es gibt verschiedenste Aufzeichnungen, unter anderem einen Brief von Leopold Mozart an seinen Sohn Wolfgang Amadeus Mozart, wo er von einem Konzert berichtet, wo sie zugegen war und wo ihr Konzert gespielt wurde und dass es ein wahnsinnig tolles Konzert war. Also da gibt es Überlieferungen, wo sie als Komponistin angesehen war.
Und was sich leider gar nicht so überliefert hat über die Jahrhunderte von unserer Kenntnis her, oder?
Also in dem Moment, in dem diese Frauen dann leider von uns gegangen sind, mit dem ist ihr Werk auch gestorben. Das war einfach so. Und heute sind wir dabei, einfach anders noch in die Recherchearbeit zu gehen und da einen Fokus auch drauf zu legen. Das Gleiche ist auch bei Ethel Smyth und auch bei Komponistinnen wie zum Beispiel Amanda Meyer, eine schwedische Komponistin, die eigentlich, ja, ich würde sagen, gänzlich unbekannt ist. Wo man sich aber fragt, wenn man die Werke hört, wie kann das sein? Was übrigens Komponistinnen durchaus gemacht haben, ist, sie haben sich andere Namen gegeben. Ja, also Namen, die, mir fällt ein, zum Beispiel Maria Herz. Sie hat den Namen ihres Mannes noch als Zweitnamen. Also dann hieß sie Maria Albert Herz, weil sie nicht wollte, dass sie sofort als Frau zu erkennen war. Oder die französische Komponistin Claude Arieux, die gar nicht so heißt, aber Claude ist ein Vorname, der sowohl weiblich als auch männlich sein könnte. Also Frauen haben damit schon auch wahrscheinlich spielen müssen, um damit der Fokus auf der Musik ist und nicht auf dem Geschlecht. Und da ist Ethel Smyth auch ein ganz besonderes Beispiel eigentlich, weil sie von Anfang an sagte, sie möchte ihr Lebensunterhalt mit der Komposition zu Beginn finanzieren. Und sie gab eine ihrer Kompositionen Johannes Brahms, der diese Komposition fantastisch fand. Aber in dem Moment, wo er herausfand, dass es von einer Frau komponiert war, fand er das plötzlich gar nicht mehr so toll. Und sie war jemand, der zum Beispiel Brahms sehr, sehr geschätzt hat. Aber obwohl die sich privat kannten, das war für sie wirklich wie eine rote Linie, die er überschritten hat. Also sie hat sich von ihm ferngehalten, weil sie das nicht akzeptieren wollte.
Das ist ja so ein beliebtes Spiel. Ja, wie gerade gelernt, gibt es ja als Beispiel diese Kopfstandmethode. Wenn wir jetzt das mal umgekehrt vorstellen würden, wenn jetzt sozusagen sämtliche Frauen ablehnen würden, weil es von einem Mann ist, sich die Musik nicht anzuhören. Ich glaube, da sehe es auch im jetzigen Musikbetrieb ganz schön dünne aus. Ne?
Absolut.
Für mich als rein, ich würde mich mal so bezeichnen, reine Musikkonsumierende, muss ich jetzt mal sagen. Ich bewege mich gerne zur Musik, ich höre mit der Musik ganz verschiedener Art, aber spiele zum Beispiel kein Instrument, so wie du, liebe Lief, die Geige und auch, glaube ich, weitere, was ich gehört habe. Für mich stellt sich da aber die Frage, wie kann sich eine moderne Frau in so frühere Komponisten und in ihre Werke vielleicht so einfühlen? Also gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da ist da schon was neu oder anders zu zeitgenössischen Komponistinnen?
Also anders natürlich, weil damals war eine andere Zeit. Damals war die Musik nicht so experimentell, wie wir sie heute kennen. Für die damalige Zeit war sie das auch. Aber ich würde ehrlich sagen, ich mache da keinen Unterschied zwischen Komponistin und Komponist. Also weil die Musik von damals, das ist eine ganz individuell. Natürlich beschäftige ich mich mit dem Lebensweg des Komponisten oder der Komponistin, aber Da gibt es für mich keinen Unterschied vom Geschlecht her. Was ich merke in der Auseinandersetzung mit heute und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen über Komponistinnen spreche, etwas, ehrlich gesagt, was mir manchmal aufstößt, ist, dass man die Komponistin mit dem Vornamen anspricht. Also wenn ich jetzt das Geschwisterpaar Felix Mendelssohn und Fanny Hensel nehme, dann sagt man zum Beispiel, lass uns doch den Mendelssohn proben lass uns doch die Fanny proben. Also da gibt es eine Verniedlichung oder eine, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber mir stößt es auf, weil ich denke, warum machen wir diesen Unterschied? Den verstehe ich nicht.
Und das macht tatsächlich etwas mit Sprache. Also wie du darüber gestolpert bist mit Vor- und Zunamen benennen und so weiter, ist das etwas, was mit uns macht.
Ja.
Beim Leuchten im Schatten-Podcast-Gespräch mit den Macherinnen des Kurt-Weil-Festes habe ich mich dann erinnert an deinen berechtigten Hinweis, liebe Bianca, sich doch immer wieder mal zu hinterfragen, warum wir das eigentlich machen. Wir reden von, oder oft, nicht immer, aber oft immer von der Frau als Frau von, also Lotte Lenia als Frau von Kurt-Weil und so weiter und so weiter und definieren die Frauen darüber und nicht als sie selber. Fast ein Dilemma, oder?
Das ist ein Dilemma, ja, denn einerseits ist es natürlich so, dass Männer historisch mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Relevanz zugemessen bekommen und es gibt ja auch mehr Veranstaltungen, die nach Männern benannt sind oder Jahrestage oder was weiß ich. Und da dann Frauen quasi anzudocken, das ist ein wichtiger Schritt, um Sichtbarkeit überhaupt erstmal zu schaffen. Insofern finde ich das auch ganz, ganz wunderbar, dass es diesen Schwerpunkt jetzt gerade beim Kurt-Weil-Fest auch gibt. Gleichzeitig ist es dann natürlich irgendwann auch an der Zeit, dass man darüber dann auch irgendwann mal hinauskommt und Frauen auch sehr viel stärker für sich selber stehen. Aber wie gesagt, das ist im Moment, denke ich, sind wir noch in einer Zeit, wo diese Zweigleisigkeit tatsächlich absolut ihre Berechtigung hat.
Und das wäre eigentlich einen eigenen Podcast wert, oder? Sich darüber nochmal zu unterhalten. Wie wäre es, wenn man die Nicht-Frau von immer als Label nimmt? Aber das ist ein weites Feld, Luise, um es dann mal mit Theodor Fontane auszudrücken, der ja übrigens auch sehr viel über Frauen geschrieben hat und auch von Frauen profitiert hat. Und da sei mir der Hinweis erlaubt, dass einigen der real existierenden Frauen von Ihnen, zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, Frauenorte gewidmet sind, in Zerben im Jerichower Land oder auch in Tangermünde in der Altmark und auch in Brandenburg seiner Schwester. Da gibt es ja auch, glaube ich, ein Buch schon von Fontanes Frauen. Ich würde gern doch nochmal darauf zurückkommen, liebe Liv, wie es denn um das Sicht- und Hörbarmachen oder Hörbarsein von Musikschaffenden, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne, also Musikerinnen oder auch Komponistinnen, in der Gegenwart aussieht. Also wir hatten vorhin ja schon gesprochen über solche 18. Jahrhundert und im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels zum Beispiel im Süden von Sachsen-Anhalt bemüht sich, dass dieses Museum um die Ausrichtung eines ganzen Jahresprogrammes 2024, wo es eben um Komponistinnen früherer Zeiten geht. Wie ist es aber eigentlich mit der Gegenwart? Also du hast jetzt als Artist in Residence die Chance bekommen, und außerhalb von Festivals?
Ich würde sagen, oder meine Beobachtung ist, also zum einen, wenn ich an Instrumentalistinnen denke, das hält sich wahnsinnig gut die Waage. Also da sind Frauen so gut vertreten wie Männer. Und da geht es wirklich nach der Qualität. Und ich habe selten erlebt, dass ich ein Konzert bekommen habe, weil ich eine Frau war oder andersrum ein Mann, weil er ein Mann war, sondern es geht dann um die Qualität des jeweiligen Individuums. Und das ist toll. Das Gleiche empfinde ich auch bei Komponistinnen. Ich wünschte mir, aber das ist auch in der Zukunft genauso, jetzt bringe ich noch auch einmal verfemte Komponisten und Komponistinnen mit ein, dass Komponistinnen wie auch verfemte Komponierenden Einzug ins gängige Konzertprogramm bekommen, weil es gute Musik ist. Und ausschließlich, weil es gute Musik ist und nicht, weil man jetzt den Fokus auf ein bestimmtes Geschlecht oder auf eine bestimmte Zeit legen möchte und muss. Aber das ist in der Zukunft. Ich glaube, leider sind wir noch nicht so weit. Aber das wünsche ich mir auf jeden Fall perspektivisch, dass man nicht zu Gedenkveranstaltungen oder zum Internationalen Frauentag unbedingt nur Komponistinnen spielt oder hört, sondern dass es eine normale, dass es eine Selbstverständlichkeit hat. Und deswegen habe ich das vorher auch eingebracht mit den, dass oft Komponistinnen mit Vornamen angesprochen werden, weil das hat eine Verniedlichung, das hat einen noch nicht ganz auf die gleiche Ebene stellendes Momentum für mich. Und wenn man schafft, Komponistinnen wie selbstverständlich mit dem Nachnamen auszusprechen, anzusprechen, auch im Konzertprogramm, ich glaube, dann sind wir einen guten Schritt weiter.
Ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten, oder Bianca? Das ist genau ein Wunsch, der alle umtreibt, die sich damit beschäftigen mit dem Thema und sagen, Teil von Musikgeschichte, von Landesgeschichte, Frauengeschichte sichtbar und hörbar zu machen, so wie Lief das gerade sagte.
Absolut, ja. Rein in den Mainstream.
Genau. Und ich glaube, das gelingt auch dank engagierter und inspirierender Women Power, aber eben auch mit viel Unterstützung aller beteiligten Menschen immer besser. Zum Beispiel wie jetzt aktuell in diesem Jahr 2024 in Dessau zum Kurt-Weil-Fest. Ich hoffe, dass unser kleines, kurzes Gespräch verraten hat, wie spannend es dabei durchaus zugehen kann. Und ich möchte ganz lieben Dank aussprechen fürs Mitmachen, für die Zeit. Und bedanke mich nach Berlin zu Bianca Walter, die Historikerin, Instagrammerin. Wir schreiben viel und sprechen noch mehr miteinander. Und auch an die Dessauer Artist in Residence, Künstlerin und Geigerin Lief Migdal nach.
Auch Berlin. Dankeschön. Ja.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.